Rahab ist ja durchaus eine interessante Frau, dachte ich mir mal wieder, als ich mir die Geschichte angeschaut habe. Weil die Erwähnung ist ja relativ kurz, aber jeder kennt sie, oder? Es ist so eine typische Kinderstundenperson. Also nicht eine, die Kinderstunde macht, sondern eine, um die du in der Kinderstunde nicht rumkommst. Dreimal taucht die Gute in der Bibel auf. Vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle öfter, ich habe es nicht überprüft, aber drei prominente Stellen sind mir eingefallen. Kriegen wir sie zusammen? Also Josua 2, ja? Da taucht sie ein bisschen auf. Das ist so das zentrale Kapitel. Welche zwei anderen? Ja, richtig, die Stammbäume Jesu. Matthäus 1. Und die dritte Stelle wäre Hebräer 11, aber dazu dann später nochmal mehr. Also, genau, Matthäus 1. Zusammen mit drei weiteren Frauen taucht Rahab nämlich im Stammbaum Jesu auf. Diese schillernde Persönlichkeit, über die wir eigentlich so wenig wissen und so viel spekulieren. Die anderen drei? Okay, wir machen jetzt hier nicht Rallye-Unterricht. Tamar, Ruth und Bathseba. Und die vier, die haben eine erstaunliche Gemeinsamkeit. Die sind alle vier Nicht-Jüdinnen. Also Tamar kommt aus dem Umfeld, Rahab ist eine Kanaanäerin, Ruth eine Moabiterin und bei Bathseba haben wir es mit einer Hethiterin zu tun. Und so kann man es zumindest auslegen oder so wurde es oft ausgelegt, sie sind alle vier Sünderinnen. Aber das ist jetzt relativ einfach, wenn man schon mal sagt, jeder, der nicht zum Volk gehört, fällt da automatisch drunter. So die traditionelle Auslegung, Tamar, ja, die Kinder sind raus, gell, schläft mit ihrem Schwiegervater, nachdem sie kein richtiges Glück mit ihren Männern hatte. So, Rahab ist eine Kanaanäerin und eine Hure. Ruth ist eine Moabiterin. Punkt. Und Bathseba, die badet auf dem Dach. Und dann kommt die Sache mit dem Tod ihres Mannes und die Verstrickung mit David und so weiter. Da müssen wir, glaube ich, nicht tiefer hinschauen. Das kann man, glaube ich, getrost so bezeichnen. Warum tut sich Jesus so einen Stammbaum an? So, normalerweise kannst du sagen, naja, man kann sich seine Familie nicht aussuchen, aber ich würde sagen, in Jesu Fall machen wir da mal eine Ausnahme, oder? Also warum tut sich Gott so einen Stammbaum an? Gott entscheidet, was aus welchem Gefäß gemacht wird. Gott entscheidet, was aus welchem Gefäß gemacht wird. Erinnert ihr euch an die Predigt von HG über Töpfer und Ton? Und was vielleicht aus menschlicher Sicht eine problematische Wahl ist, oder ich sag mal zumindest eine aus PR-technischer Sicht eine nicht ganz so glückliche Wahl, macht deutlich, dass Gott das Herz ansieht und nicht an der Oberfläche von Menschen hängen bleibt. Und ich glaube, hätten die Ausleger genauer hingeschaut und wären nicht manchmal an ihrer vorgefertigten Meinung über diese vier Frauen hängen geblieben, dann hätten sie vielleicht auch bemerkt, und ich will jetzt hier nicht allen Kommentaren Unrecht tun, der eine oder andere hat das ja auch bemerkt, dass Tamar großes Unrecht geschieht und dass sie sich ihr Recht erstreitet und dass ihr Schwiegervater das auch so eingesteht und sagt, ich habe Unrecht gehandelt. Und dass die Problematischen in dieser Geschichte vielleicht mehr die Männer sind als Tamar und ihre Situation. Dass Rahab unglaublichen Mut beweist, der die Situation auf Weitem übersteigt. Dass Ruth eigentlich nichts anzulasten ist als ihre Herkunft und ihre Beharrlichkeit. Und bei Bathseba, da könnte man meinetwegen tatsächlich Anfragen haben. Aber das sind Anfragen, die ich dann auch an ihren Mann hätte. Und ich würde sie nicht auf das Label Sünderin reduzieren. Genauso wie ich das mit David auch nicht tun würde. Und Gott tut das ganz offensichtlich auch nicht so einfach. So, also Gott entscheidet, was aus welchem Gefäß gemacht wird. Zweitens, Gottes Wege sind unerforschlich. Er bedient sich manchmal Leuten außerhalb der Reihe und er stellt sie in seinen Heilsplan. So, und drittens, Gott hat punktuell offensichtlich auch schon hier die anderen Völker mit in seinem Heilsplan im Blick. Rettung und Verwerfung ist bei Gott keine Frage der Abstammung. Und es fängt auch nicht erst in der Apostelgeschichte an, dass sich Gottes Blick weitet und er sagt, Mensch, da gibt's ja noch andere. Sowas. Es geht ihm um echte Zuwendung und um echte Herzensbeziehungen, nicht um den äußeren Marker. Und in Zeiten, in denen unglaublich stark gedacht wurde in Kategorien wie wir das eine Volk und hier ein anderes, Klammer auf, das hat sich übrigens nicht gewandelt, das funktioniert auch heute noch so, sind diese Gedanken, finde ich, bahnbrechend. Und da, wo wir heute immer noch unbewusst in wir und die Grenzen denken, da müssen wir feststellen, guck mal, der Messias, der kommt auch zu ihnen. Nicht nur das, er kommt auch aus ihnen. Erstaunlich, oder? Und ich glaube, für die Gemeinde von Matthäus und auch schon für die, zu der auch schon nicht-jüdische Menschen gehörten, war auch dieser Stammbaum schon erstaunlich damals. Ja, aber zurück zur Geschichte von Rahab. Wir sind in Josua 2. Also, was ist passiert? Auszug unter Mose aus Ägypten, Durchzug durch Schilfmeer hin und her. Sinai, diese 40 Jahre in der Wüste, Kampf gegen die Amoriter und jetzt stehen sie vor dem Jordan. Durchzug, Eroberung von Jericho steht bevor. Und ich lese uns jetzt die Passage mal. Da müsst ihr jetzt durch, das sind 12 Verse, das schafft ihr. Josua aber, den kennen wir, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die heißt Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und sie sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen ließ, da es finster wurde, da gingen die Männer hinaus und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie aufs Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Furten und man schloss das Tor, als sie draußen waren. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinaus auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sichon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wenn ihr den Bann an ihnen vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass ihr auch an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut. Rahab. Von Rahab heißt es, dass sie in der Stadtmauer lebt, in einem Haus auf der Stadtmauer. Das klingt nach einem richtig sicheren Ort, oder? Wir sehen gerade, finde ich, in der Ukraine eindrücklich, dass man nicht unbedingt in der Nähe militärisch relevanter Strukturen leben möchte. Wenn die Israeliten also auf die Stadt vorrücken, kommen sie als allererstes durch ihr Wohnzimmer. So, also wir haben es hier mit einer Frau zu tun, die sitzt genau da, wo man nicht sitzen möchte. Und dann wird die Frau zu allem Überfluss auch noch als Hure bezeichnet. Also streng genommen steht da ungebundene Frau. Der Rest ist Interpretationsspielraum. Und da merkt ihr auch schon, alle Ausleger und Kommentare sind sich einig, da gehört aber sowas wie Prostituierte hin an der Stelle. Da merkt ihr, wie viel wenig Spielraum in dieser Gesellschaft bleibt, diesen Gedanke anders zu denken. Das steht da nicht im Wortsinn. Und trotzdem muss man sagen, klar, wenn ich mir anschaue, wo ansonsten dieses Wort auftaucht, dann ist naheliegend, das Wort so zu übersetzen. Wow. Eine Gesellschaft, die eine ungebundene Frau nicht anders denken kann, ist irgendwo in sich selbst schon ein Problem. Und diese Rahab wohnt am Rand von Jericho. Und das ist irgendwo auch bezeichnend, könnte ich mir vorstellen, für ihr Leben. So am Rande der Gesellschaft. So ein Stückchen aus der Mitte rausgeschoben, zum Rand geschoben. Schon gewollt, aber nicht geduldet. So, also, Josua schickt zwei Kundschafter und die suchen sich eine nette Unterkunft im Rotlichtviertel. Ist ein vielversprechender Anfang dieser Geschichte, oder? Und in 0, gar nichts ist diese Rahab in einer tierisch ungünstigen Situation. Plötzlich stehen da nämlich königliche Beamte vor ihrer Tür. Und sie fordern die Herausgabe dieser beiden Spione. Und Rahab muss sich entscheiden, gibt sie diese Männer heraus? Sie hat mit den beiden ja nichts gemeinsam. Und dann sterben sie vermutlich, aber das ist ja wohl nicht ihre Schuld. Oder sie bringt sich, ihre Familie und alles, was sie hat, in Gefahr. Und sie lügt wie gedruckt. Und diese Rahab, Hausbesitzerin, erfinderisch und nicht gerade aufs Maul gefallen, rettet hier diesen beiden feindlichen Spionen das Leben. Sie versteckt sie auf dem Dach und sie wimmelt die königlichen Agenten ab. Rahab wird immer als eine hingestellt, die dann am Ende der Geschichte Gott kennenlernt. Dabei fällt beim näheren Lesen der Geschichte auf, dass das Gegenteil der Fall ist. Rahab wechselt drei überlieferte Sätze mit diesen Spionen. Und sie bekennt ihnen, wie stark ihr Gott ist. Das ist doch verkehrte Welt, oder? Eigentlich müsste es doch andersrum sein. Eigentlich ist es Rahab hier, die sich in Gefahr bringt. Und sie müsste zu den Spionen gehen und müsste ihnen sagen, das ist saugefährlich, warum sollte ich das tun? Und die müssten kommen und müssten Rahab erzählen, wie stark ihr Gott ist. Und dass er sie beschützen wird. Und Rahab müsste zweifeln und müsste sagen, meint ihr wirklich? Aber das passiert nicht. Rahab geht zu den Spionen und es kommt ein Lobpreis aus dem Mund Rahabs, der da eigentlich gar nicht sein dürfte. Denn der Herr, Gottesbezeichnung, ja, Gott, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Rahab wählt an diesem Punkt nach menschlichen Maßstäben eine höchst fragwürdige Option, sich auf einen Gott zu verlassen. Das ist Glaube. Und sie tut dies. Und das legt sie hier ja auch offen und die Überlieferung tut es auch, weil sie von zwei Dingen überzeugt ist. Erstens, dass dieser Gott die herrschende Macht im Himmel ist. Der Gedanke ist für uns gar nicht so schwer, für eine Rahab. Stellt euch vor, die hat es mit einem Götterpantheon zu tun, in dem verschiedene andere Götter herrschen. Und dann gibt es da noch fremde Götter anderer Völker. Und sie bekennt hier, euer Gott ist Gott im Himmel. Und das ist auf persönlicher Ebene unglaublich herausfordernd, sie zieht die persönliche Konsequenz für sich und sagt, und dieser Gott ist auch die herrschende Macht auf der Erde. Und ich dachte mir an der Stelle, das ist unglaublich. Diesen Glauben, den treffe ich eigentlich das nächste Mal im Alten Testament so in dieser Klarheit erst wieder bei David an. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, denn wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Könnte an dieser Stelle auch gerade so von Rahab kommen. Ist aber ein Davids Psalm. Also diese Rahab hat ganz offensichtlich schon vom Gott der Israeliten gehört. Sie weiß, welche Wunder er getan hat. Sie weiß, dass diese Spione von einem Volk gesandt sind, mit dem Gott ist. Das Musical hat es sehr schön dargestellt über eine Tante, die schon eine Begegnung mit Josua hatte, 40 Jahre früher und so weiter. Es ist Spekulation. Wir wissen es nicht, woher sie es weiß, aber sie weiß es. Rahab hat schon von dem Gott der Israeliten gehört. Davon bin ich überzeugt. Sie ist nicht gestern auf die Idee gekommen, aufgestanden und hat gesagt, wow, da muss es einen Gott geben. Der ist es. Die anderen liegen alle falsch. Sie hat von dem Gott der Israeliten schon irgendwo gehört und sie will dabei sein. Und sie setzt alles auf diese Karte, als sie mit den Spionen verhandelt. Wenn das schief geht, dann ist sie tot. Entweder kommt die Sache mit den Spionen raus und sie finden sie auf ihrem Dach, dann ist sie tot. Oder die Israeliten kommen und die machen alles platt und die Spione halten nicht ihr Wort, dann ist sie tot. Oder Gott ist wirklich der, von dem die Israeliten reden. Dann halten sie vielleicht Wort. Dann kommt es vielleicht zur Eroberung. Dann wird sie vielleicht verschont und dann will sie dabei sein. Will eine Beziehung zu diesem Gott haben, will zu diesem Volk gehören dürfen. Und ihre Rede an diese Spione ist so eindeutig. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe. Die Frau ist nicht doof. Dass ihr auch an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen. Dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir. Wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Rahab wählt hier die Hoffnung. Was bringt diese Rahab dazu, sich so stark an einen fremden Gott zu hängen? Ihm zu vertrauen, dass er Himmel und Erde in Bewegung setzen kann, um sie zu retten. Auf eine noch ungreifbare Hoffnung zu setzen, anstatt auf die unmittelbare Gefahr vor ihrer Tür einzugehen. Rahab wählt die Hoffnung, glaube ich. Gott hat uns so geschaffen, dass wir wählen können und dürfen und sollten. Und das Interessante ist, dass wir uns oft genug gerne in einen Tunnel aus Lebensumständen begeben oder uns hinter eine Mauer aus gefügten Ängsten und Notwendigkeiten zurückziehen, sodass uns die Entscheidungsspielräume immer mehr abhanden kommen. Und dann höre ich solche Dinge wie, es geht ja nicht anders oder es muss so sein oder aber. Ich würde ja gerne aber. Es müsste alles so anders sein, aber. Und dieses Aber ist ein unglaublich deprimierendes Aber. Weil dieses Aber sagt, das existiert alles nur theoretisch, aber es wird nie Praxis. Es wird nie praktisch werden. Es kann ja gar nicht, weil Aber. Wenn du in einer Sackgasse sitzt, wenn du in einer gedanklichen Sackgasse sitzt oder in einer ganz praktischen Sackgasse sitzt, dann geht es dir vielleicht wie Rahab. Und die Situation scheint ziemlich aussichtslos. Da steht ein Volk vor der Tür und will Jericho erobern. Das sind mal echte Probleme, oder? Ich will dir nicht sagen, dass deine Probleme kleiner sind. Die können genauso real sein. Ich will dir sagen, schau dir an dieser Stelle mal Rahab an. Da steht ein Volk und will Jericho erobern. Das wird schwierig. Und wenn es gelingt, dann ist sie erledigt. Aber ist sie das nicht eh irgendwie? So als Ausgestoßene in ihrer Gesellschaft. Allerbestenfalls von irgendwem gewollt, aber nicht geduldet. So als Randgängerin. Und im Vertrauen auf Gott wählt Rahab hier einen gefährlichen Weg. Vertrauen heißt ja bei ihr nicht einfach nur, Gott wird mich schon retten, Punkt. Sondern Vertrauen heißt bei ihr, ich vertraue und ich gehe einen Schritt. Und dieser Schritt ist gefährlich. Im Vertrauen auf ihn wird aus der Sackgasse, die mein Leben ist, wieder eine echte Wahl. Und ich ergreife diese Wahlmöglichkeit. Aus dem bisschen, was ich schon an Seelsorge gelernt habe, weiß ich, wir haben immer Wahlmöglichkeiten. Immer. Die Bibel bestätigt das. Das fängt schon bei Adam und Eva an. So, die haben eine Wahlmöglichkeit, sie entscheiden sich dummerweise nicht so richtig klug. Aber sie haben eine Wahl. Und bei Rahab können wir sehen, kluge Entscheidungen, und ich wage jetzt mal zu behaupten, ihre Entscheidung war klug, setzen zwei Dinge voraus. Erstens, dass ich mir meiner Entscheidungsmöglichkeiten bewusst werde. Und zweitens, dass ich dann, besser heute als morgen, eine mutige Entscheidung treffe. Bewusst machen. Du steckst in einer Sackgasse. Oder du hast einfach nur eine Entscheidung zu treffen. Du hast die Optionen schon 100 Male durchgedacht. Ich glaube, dass wir täglich unglaublich viele Entscheidungen treffen. Also jeder von uns kann Entscheidungen treffen. Du bist nicht die eine Ausnahme, der keine Entscheidungen treffen kann. Du hast dich heute Morgen auch schon entschieden, dass du Socken anziehst, vielleicht sogar eine Unterhose und dass du hier zum Gottesdienst kommst. Und dass es nicht klug wäre, die Hose oder das Kleid wegzulassen, auch wenn es möglich gewesen wäre. Du hast dich entschieden, aufzustehen. Also ganz offensichtlich hast du heute Morgen schon Entscheidungen getroffen. Die allermeisten Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir, weil wir sie schon längst durchdacht haben, weil wir schon festgestellt haben, das ist die beste Lösung und wir treffen sie immer wieder. Das nennt man Routinen. Routinen sind oft gute Entscheidungen, die sich schon als solche erwiesen haben. Deshalb müssen wir nicht mehr drüber nachdenken. Also du bist nicht die eine Ausnahme, die keine Entscheidungen treffen kann. Aber du stehst vor einer Situation, wo alle Lösungen mit einem der folgenden Sätze enden. Entweder dazu müsste XY aber. Kann ich nicht, ist aus meiner Hand genommen. Dazu müsste XY aber. Oder dazu müsste, wir gehen noch eine Etage höher, aber ein Wunder passieren. Kann sein, ja. Damit manche Dinge möglich werden, muss ein Wunder passieren. Oder aber. Einfach nur aber. Ich würde ja gerne aber. Ich müsste eigentlich aber. Ich sollte eigentlich aber. Und Rahab hat ganz offensichtlich ihre Handlungsmöglichkeiten im Voraus durchgespielt. Davon gehe ich aus. Sonst glaube ich, würde sie nicht in diesem Moment so beherzt handeln. Da liegt ja zwischen Reiz und Reaktion bei ihr irrsinnig wenig Zeit. Sie muss sich in einem Moment entscheiden. Ihr Leben steht auf Messers Schneide. Und sie trifft eine unglaublich mutige Entscheidung. Das scheint mir durchdacht. Und ihr Glaubensbekenntnis macht deutlich, das ist durchlebt. Das ist vielleicht sogar durchbetet. Das ist keine unreflektierte Bauchentscheidung, was sie da trifft. Vielleicht setzt du dich mal mit einem Blatt und einem Stift hin. Staft, kennt ihr. Mit einem Blatt und einem Stift hin. Und du fasst deine Sackgasse in Worte. Machst sie dir mal deutlich. In ihrer ganzen frustrierenden Art. Bei Rahab heißt diese Sackgasse vielleicht so ungefähr, ich habe es mal versucht, ich bin eine alleinstehende Frau, der nichts anderes übrig bleibt, als sich zu verkaufen. Punkt. Sackgasse. Und dann fragst du Gott, welche Türen er dir öffnen könnte. Und dabei gilt jetzt erstmal nur ein Prinzip. Nicht aber. Du schlägst keine Türen zu. Zumindest nicht sofort. Die Türen, die aufgehen, die haust du nicht als allererstes wieder zu und sagst aber. Aber dazu müsst ihr ja. Aber dazu müsst ihr ja Wunder. Aber dazu müsst ihr ja XY. Oder einfach nur aber, geht nicht. Kann ich nicht, schaffe ich nicht. Das darfst du meinetwegen später machen. Entscheidungen treffen heißt nämlich, eine Tür zu nutzen und die anderen zuzuschlagen. Das gehört dazu. Mutige Entscheidungen sind auch nicht immer rückgängig zu machen. Das ist mir schon bewusst. Aber bewusst machen, welche Optionen es gibt, heißt, nein, ich komme nicht als allererstes mit einem Aber. Ich schaue mir die Türen mit Gott zusammen an. Was hat Gott mir gegeben? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann ich handeln? Was brauche ich, damit ich mich mit der Situation versöhnen kann? Ich weiß, das funktioniert nicht für alle Situationen, aber für manche funktioniert vielleicht auch das. Was muss sich tatsächlich ändern? Und ich meine damit nicht, es muss ein Geldkoffer vom Himmel fallen mit 1 Million Euro drin. Sondern ich meine, was muss sich an deiner Situation konkret ändern? Wohin musst du kommen? Kein fertiges Bild. Das fertige Bild haben wir ganz oft bei solchen Situationen schon im Kopf, glaube ich. Wenn ich doch nur nicht hier, sondern da wäre. Ja, was ist dein Punkt? Willst du da sein oder willst du weg von hier sein? Und ich glaube, dass wir uns manchmal damit im Weg stehen, dass wir sagen, ich wäre gern da. Aber dass wir die Option nicht sehen, zu sagen, hier wäre aber auch nicht hier. Das wäre vielleicht auch okay. Ja? Deshalb an der Stelle kein fertiges Bild, sondern einfach mal sagen, was willst du und was willst du nicht? Vielleicht hat sich Herr Rahab auch mit einem Stift hingesetzt, ich weiß es nicht, und hat sich die Optionen aufgeschrieben. Vielleicht hat sie es auch einfach nur für sich durchdacht und durchbetet. Zweitens, triff eine mutige Entscheidung. Weil wisst ihr, was das Problem an Entscheidungen ist, die wir nicht treffen? In den allermeisten Fällen ist keine Entscheidung auch eine Entscheidung. Und ich glaube, Gott hat uns sehr bewusst so geschaffen, dass wir unser Leben in die Hand nehmen sollen. Es ist unser Auftrag, mit uns selbst aktiv umzugehen. Das heißt, Entscheidungen zu treffen. Triff mutige Entscheidungen. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Die Bewohner von Jericho, die treffen auch eine Entscheidung. Die treffen aber eine sehr passive. Die bleiben hinter ihrer Mauer. Und sie vertrauen auf ihre Mauer. Vielleicht manche davon unreflektiert, vielleicht manche davon bewusst. Und ich fürchte, je höher deine Mauern sind, desto höher ist die Überwindung, eine mutige Entscheidung zu treffen. So, es braucht nicht so wahnsinnig viel Mut für die Entscheidung, es morgens aus dem Bett zu schaffen. Weil die Erfahrung ist, meistens funktioniert die Schwerkraft noch und der Boden trägt. Aber wenn die Hürde größer wird, wird auch der Mut größer, den wir brauchen. Das ist ein ganz natürliches Prinzip. Deshalb, du hast dir am Anfang aufgeschrieben, wo deine Sackgasse ist. Schau dir an, wie groß deine Sackgasse ist. Dann wirst du wissen, wie viel Mut du dafür brauchst. Und dann schau nochmal auf das Grundprinzip zurück. Gott hat dich so geschaffen, dass du Entscheidungen bewusst treffen kannst, darfst und sollst. Rahab trifft hier eine Entscheidung mit Gott an ihrer Seite. Wenn deine Entscheidung ist, ich gehe weiter auf dem Weg, auf dem ich bin. Passive Entscheidung. Ich bleib da. Dann kann das eine gute Entscheidung sein. Wenn du sie bewusst mit Gott getroffen hast, das ist der richtige Weg. Wir haben darüber geredet, wir gehen da weiter. Und vielleicht kommst du dann aus dem Hadern mit deiner Situation raus. Nicht aus deiner Situation, aber du hast gesagt, nein, ich habe es durchleuchtet, es ist okay so. Dann bitte, triff diese Entscheidung bewusst. Gott rettet Rahab. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Gott rettet Rahab nicht durch ihre Entscheidung, sondern Gott rettet sie nach ihrer Entscheidung. Warum? Ich weiß es nicht. Vor allem aus Gottes Sicht weiß ich es nicht, weil ich nicht Gott bin. Er wäre wohl auch zu seinem Ziel gekommen, wenn Rahab nicht gewesen wäre. Vielleicht mit 2 Spionen weniger, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte er sie dann gar nicht losgeschickt. Aber wenn wir uns anschauen, wie die Mauern von Jericho letztendlich fallen, dann war wohl für die Eroberung von Jericho nicht unbedingt das Ausspähen durch 2 Spione notwendig. Aber Gott will es so und er geht seinen Weg mit ihr. Und das ist der Punkt, wo wir manchmal aufhören müssen zu fragen, Gott, warum solltest du das überhaupt wollen? Warum solltest du überhaupt irgendetwas an meinem Leben ändern wollen? Warum solltest du mich überhaupt sehen und mich da rausholen wollen? Das ist nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten, warum Gott das wollen sollte. Das ist auch nicht Rahabs Aufgabe an dieser Stelle. Unsere Sache ist, die mutige Entscheidung zu treffen. Mit Gott, nicht ohne ihn, bitte. Ja? Und Zeichen wird in diesem Fall hier das rote Seil, das aus dem Fenster hängt. Und alle aus dem Heer Israels wissen, das Haus mit dem roten Seil ist tabu. Und dieses rote Seil, das zieht sich wie so ein roter Faden durch die Bibel. Das ist ja das Rettungsseil der Spione. Daran werden sie runtergelassen. Das ist das Rettungsseil später dann für Rahab und für ihre Familie. Und es ist ein Bild, das immer wieder aufgegriffen wird. Im Alten Testament, habe ich das Gefühl, versteckt Gott immer wieder in Bildern, was er noch tun wird. Eine Form der Prophetie. Und das Seil wird später immer wieder als Hinweis auf Gottes Rettung ausgedeutet. Warum ist denn das Seil karmesinrot? Waren die alle zu der Zeit so? Ihr kennt das, bestimmte Marken haben bestimmte Markenfarben. Vielleicht gab es damals irgendeine Marke für Kletterseile, die alle in Rot gefertigt wurden. Fakt ist, Karmesin war eine unglaublich teure Farbe. Also wir können nicht davon ausgehen, dass es normal ist, dass du ein rotes Seil daheim hast, an dem ja auch noch jemand runterklettern kann. Das war ja ganz offensichtlich nicht bloß ein Zierstrick, sondern das Ding taugt auch. Das Seil wird zur Rettung, rot wie Jesu Blut. Und was Gott hier mit Rahab macht, ist auch nicht so ein kleines Wiedereingliederungsprogramm. So frei nach dem Motto, na gut, dann darfst du halt mitmachen. Es gibt noch so einen Notsitz rechts hinten. Nein, er stellt sie in die erste Reihe, die Gute. Das heißt, du bist wieder mittendrin dabei. Deine Vergangenheit zählt dabei nicht. Erst wenn du perfekt bist, dann benutzt Gott dich. Nein, nein. Rahab ist das deutliche Gegenbeispiel. Er nutzt sie, so wie er sie vorfindet. Gott benutzt unfertige Menschen. In Hebräer 11 taucht dann Rahab zum dritten Mal wieder auf und sie wird da als eine Glaubensheldin hingestellt und vorgestellt. Eine Glaubensheldin, echt jetzt? Das letzte Mal wurde sie als Prostituierte bezeichnet. Gott hat andere Maßstäbe. Und er schaut sie an und er sagt, es ist egal, was du in deinem Leben schon gemacht hast oder erlebt hast Und es ist mir egal, ob deine Aura vielleicht etwas rau oder nicht ganz so salontauglich ist. Es ist mir sogar egal, ob du schon immer dabei warst oder ob du erst jetzt dazukommst. Du hast hier eine mutige Entscheidung getroffen. Willkommen an Bord. Jetzt weiß ich, dass nicht jede mutige Entscheidung, die wir treffen, automatisch eine Entscheidung für den Glaube und für Gott ist. Aber wenn wir mutig eine Entscheidung mit Gott treffen, dann hat es immer einen Anteil genau davon. Von diesem Glaubensbekenntnis, was bei Rahab deutlich wird, dass sie eine Entscheidung trifft und sagt, ich treffe diese Entscheidung, weil ich Gott an meiner Seite weiß. Ja, ihr habt einen mächtigen Gott, das soll mein Gott sein. Gott krempelt diese Stadt um. Aber fast noch größer ist, dass Gott an diesem Tag zwei Spione in diese Stadt schickt, um noch bevor er diese Stadt umkrempelt, das Leben einer Frau umzukrempeln. Rahab. Und dann zieht sich dieses rote Seil auch durch Rahabs Leben. Gott vergibt ihr, Gott gebraucht sie und er verändert sie. Und sie wird zu einem Teil des Volkes. Und sie darf heiraten. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, vielleicht wollte sie das gar nicht. Aber wenn wir uns die Sackgasse anschauen, in der sie war. Ich weiß, wir würden heute Selbstbestimmtheit vielleicht anders denken. Aber das ist die Tür, die in dieser Gesellschaft aus dieser Sackgasse führt. Und dieses rote Seil, das zieht sich auch durch mein Leben. Ich bin nicht perfekt, nur weil ich Christ bin. Im Gegenteil. Aber ich lebe aus Gottes Vergebung und ich will meinen Taten Glauben folgen lassen. Also nicht nur darüber reden, sondern auch machen. Ein Teil seines Volkes und seiner Familie sein zu dürfen, ist ein Riesenvorrecht. Und wir können hier einen interessanten Blick, finde ich, auf unseren Gott bekommen. Und damit möchte ich enden. Nämlich, dass er ein Gott klarer Regeln und Gebote ist. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. Töten, lügen, Ehe brechen. Ja, Rahab hat alle drei Optionen. Passiv. Töten, ja, kann man jetzt fragen, ob sie da mit drinsteckt oder nicht. Aber die Spione ausliefern. Trifft auf, du sollst nicht lügen. Oh, schwierige Situation. Trifft auf, du sollst nicht Ehe brechen. Mist, da steckt sie eh schon drin. Und sie muss Entscheidungen treffen, wie sie damit umgeht. Und gleichzeitig trifft sie auf einen Gott, der den oder die Einzelne sieht und ansieht. Und der hier nicht sagt, du hast hier schon mal damit gebrochen, hier wirst du gleich damit brechen und ich brauche dich nicht. Und was wir gut an Rahab sehen können, ist, dass Gott nicht da Geschichte schreibt, wo jemand schon alles über ihn weiß, sondern da, wo ihm jemand vertraut. Und dass er ein Gott der zweiten Chance ist, selbst da, wo ich vielleicht damit meine Schwierigkeiten hätte. Auch über große Übertretungen hinaus. Mehrere Frauen im Stammbaum von Jesus kommen in Konflikt mit der Sexualmoral. Und hier sind die Regeln klar und gut. Und sie sollten das auch sein dürfen. Und sie sollten einen klaren und guten Rahmen liefern. Aber hier bleibt auch und zeigt sich, dass bei diesen Personen Gott nicht einfach nur ein Pauschalurteil fällt, sondern die Leute anschaut. Die konkrete Situation anschaut. Rahab einen Ehemann schenkt und damit einen Ausweg aus dieser Situation, anstatt zu sagen, Sackgasse, ich lass dich da stehen. Einer Tamar einen Sohn. Oder einer Bathseba und einem David, trotz allem einen Salomo. Unser Gott ist ein Gott, der rettet. Ein Gott, der sich seinen Menschen zuwendet. Und um es mit Rahab zu sagen, der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel und auf der Erde. Amen.